Riley ist ein glückliches, elfjähriges Mädchen aus dem Mittleren Westen, aber ihre Welt wird auf den Kopf gestellt, als sie mit ihren Eltern nach San Francisco zieht. Rileys Gefühle, angeführt von Freude, versuchen sie durch dieses lebensverändernde Ereignis zu führen. Das ist die Beschreibung des Films Alles steht Kopf aus dem Jahr 2015 von Disney. Vielleicht kennt ihr ihn ja, denn in diesem Film geht es um Gefühle. Es geht darum, dass es entscheidend ist, unsere Gefühle zu akzeptieren und zu verstehen. Und die Message des Films ist, dass die Akzeptanz der Gefühle ein Schlüssel zu mentaler Gesundheit ist. Für uns Erwachsene ist es oft erstaunlich, wie stark und unvermittelt Emotionen bei unseren Kids auftreten können. Gefühle sind die Grundlage für Selbstbewusstsein, soziale Beziehungen und die Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern. Gerade bei Pflegekindern kann die emotionale Welt besonders komplex und turbulent sein, da sie oft belastende Erfahrungen aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Lasst uns heute darüber reden. Die normale emotionale Entwicklung der Kinder läuft so ab, dass sie nach und nach lernen, ihre Gefühle zu erkennen und zu regulieren und auch selbst zu regulieren. Das passiert altersgerecht und manchmal auch später. So sind kleine Kinder von 1 bis 3 Jahren noch auf sehr impulsiv, sie haben plötzliche Wutanfälle, Freude und Angst wechseln schnell miteinander ab. Und hier kommen auch die ersten Trotzphasen zutage. Kinder testen ihre Grenzen gegenüber den Erwachsenen. Sie schreien, sie werfen Dinge oder sie ziehen sich zurück. Diese Phasen sind auch ganz normal und sehr wichtig, denn sie helfen den Kindern, Kontrolle über sich selbst zu entwickeln. Vorschulkinder von 3 bis 5 Jahren ungefähr beginnen, Gefühle bereits in Worte zu fassen und reagieren zunehmend auch sozialer. Also sie ordnen sich ein im Kindergarten. Darum fangen ja viele Kinder auch mit 3 Jahren mit dem Kindergarten an, um langsam zu lernen, sich in einer Gemeinschaft zurechtzufinden und einzuordnen. Und Trotzphasen zeigen sich hier oft als Wutanfälle oder starke Frustrationen, zum Beispiel wenn sie Spielzeug teilen sollen oder Regeln einhalten sollen, die sie nicht verstehen können. Schulkinder zwischen 6 und 10 Jahren sollten schon Verständnis haben für komplexere Gefühle wie Stolz, Scham oder Eifersucht. Kinder entwickeln auch Empathie und lernen, Konflikte zunehmend mit Worten zu lösen. Also eben nicht mehr hinhauen auf den Spielkameraden, der das Spielzeug wegnimmt, sondern erstmal reden und sagen, hey, das ist aber jetzt nicht sehr nett von dir. Also zumindest sollte es soweit sein. Bei Pflegekindern ist es oft so, dass das biologische Alter der Kinder nicht unbedingt übereinstimmt mit ihrem emotionalen Alter. Hier gibt es häufig eine gestörte Gefühlsregulation und da fällt es Kindern oft schwer, Emotionen zu erkennen oder angemessen zu zeigen. Und diese Schwierigkeiten treten bei Pflegekindern sehr häufig auf. Anzeichen können zum Beispiel sein, dass es ein Problem gibt mit der Gefühlsregulation, wenn plötzliche Wutausbrüche auftreten oder die Kinder plötzlich sehr traurig sind. Wenn sie sich zurückziehen oder Misstrauen zeigen gegenüber Bezugspersonen, wenn sie Schwierigkeiten dabei haben, Nähe zuzulassen oder Gefühle mit euch zu teilen. Das leuchtet eigentlich relativ gut ein, wenn man sich mit der Vergangenheit dieser Kinder beschäftigt. Die Ursachen dafür liegen auch in der Vergangenheit, zum Beispiel in der Vernachlässigung, Trennungserfahrungen oder auch Misshandlungen. Jedes Pflegekind hat ja per se, also vom Begriff her schon eine Trennungserfahrung, spätestens nachdem es abgenommen wurde aus der Ursprungsfamilie und bei der Pflegefamilie untergebracht wurde. Dadurch hat es natürlich auch Bindungspersonen verloren und im früheren Leben, vor dem Leben als Pflegekind, hatte es natürlich sehr instabile Umfelder. Es hatte wahrscheinlich auch traumatische Erlebnisse, die die Verarbeitung von Emotionen noch erschwert haben. Und viele Pflegekinder entwickeln da sogenannte Überlebensstrategien. Also sie unterdrücken ihre Gefühle oder sie zeigen eben besonders starke emotionale Reaktionen, das kommt auf das Kind an und auf seine Persönlichkeit, wie es da reagiert, ob es sich eher zurückzieht oder gar keine Emotionen zeigt oder eben besonders starke Emotionen. Für Außenstehende wirken die Pflegekinder dann oft überraschend oder übertrieben in ihren Reaktionen. Ich weiß ganz genau, wie schwer es fällt, ruhig zu bleiben, wenn Kinder nicht so funktionieren, wie man es sich erwartet oder wie es die Situation gerade erfordert. Vor allem, wenn man alleinerziehend ist oder gerade unter starkem Druck steht, dann ist es wirklich sehr schwer, wenn das Kind jetzt gerade nicht das macht, was es machen sollte oder wenn es nicht so reagiert, wie es reagieren sollte. Wir Eltern sind zwar die Erwachsenen und sollten uns eigentlich immer im Griff haben und immer auch perfekt reagieren in jeder Situation. Aber manchmal stehen wir eben auch unter Druck, entweder Zeitdruck oder anderer Stress. Und die Trotz- und Wutanfälle kommen meistens nicht zum idealen Zeitpunkt, wenn wir gerade in unserer Mitte ruhen und super darauf reagieren können. Und gerade in diesen herausfordernden Situationen besteht eben die Chance, Kinder in ihren Gefühlen zu begleiten und die emotionale Stärke zu fördern. Also gerade dann, wenn ihr sagt, ich bin jetzt extrem im Stress und das Kind funktioniert nicht, genau in diesen Situationen, in denen ihr vielleicht euch überfordert fühlt, könnt ihr euch zurücknehmen und sagen, das ist jetzt eigentlich genau der Punkt, die Chance, näher zu meinem Kind zu kommen, egal ob Pflegekind oder eigenes Kind. Weil dann merkt das Kind, okay, egal wie ich gerade reagiere, meine Eltern oder meine Bezugsperson ist immer für mich da. Ihr könnt diese emotionale Stärke auch fördern, indem ihr in euren Alltag Strukturen einbaut und Rituale, weil feste Abläufe geben natürlich Halt und Sicherheit. Das ist ja bei euch in eurem Leben genau das Gleiche, wenn ihr wisst, was auf euch zukommt und worauf ihr euch auch verlassen könnt, dann fällt euch euer Alltag auch leichter. Und genau das ist bei euren Kindern auch der Fall. Also wenn ihr könnt, baut diese Rituale in den Alltag ein. Zum Beispiel immer Zähne putzen vor dem Schlafengehen oder es wird immer nur eine Geschichte vorgelesen. Beim Essen gibt es nur Wasser zu trinken. Beim Essen bleibt der Fernseher aus. Im Supermarkt darfst du dir eine Süßigkeit aussuchen. Oder man sagt, am Spielplatz, okay, du darfst noch zweimal rutschen und dann gehen wir nach Hause. Das habe ich zum Beispiel oft gemacht, als ich gemerkt habe, es bringt nichts, wenn ich meiner Tochter sage, so, und jetzt gehen wir, wenn wir am Spielplatz waren. Da brach dann immer Chaos aus und es gab Schreierei. Ich habe dann gesagt, jetzt darfst du dir noch drei Sachen aussuchen, die du machen möchtest. Also zum Beispiel rutschen, einmal schaukeln oder auf das Klettergerüst noch hinauf und dann geh mal. Und dann habe ich eben gezählt, okay, das war das erste, das zweite, das dritte. Und dann sind wir friedlich vom Spielplatz gegangen. Das Kind war wie ausgewechselt und ist friedlich nach Hause gegangen. Es gab nie wieder Streiterei. Das ist eben auch ein weiterer Tipp von mir, die Vorbereitung auf Veränderungen. Also wenn der Tag anders als normalerweise geplant verläuft, zum Beispiel heute kommt Tante Fanny zu Besuch. Wir können morgen leider nicht ins Schwimmbad gehen, weil morgen kommen die Handwerker, die den kaputten Wasserhahn reparieren und so weiter. Wenn ihr euer Kind darauf vorbereitet und sagt, es tut mir leid, ich habe euch das versprochen, wir können es leider nicht machen, weil das und das ist dazwischen gekommen, dafür holen wir das übermorgen nach oder dafür machen wir das am Wochenende. Es tut mir wirklich leid. Das ist völlig in Ordnung. Da kann euer Kind damit umgehen. Es kommt bei uns Erwachsenen ja häufig irgendwas dazwischen, obwohl wir es nicht wollen, dass wir unsere Versprechen brechen müssen. Aber leider passiert das Leben manchmal einfach so. Und je besser ihr mit eurem Kind kommuniziert und euer Kind vorbereitet auf die Situation, desto leichter funktioniert dann auch wieder der normale Alltag. Der dritte Tipp ist, Gefühle zu benennen und auch zu validieren. Also Dinge sagen wie, ich sehe, dass du wütend bist und das ist auch okay. Du bist gerade ganz schön müde, das verstehe ich. Es war ein aufregender Nachmittag. Trotzdem müssen wir jetzt mit der U-Bahn nach Hause fahren. Ihr könnt auch kleine Fortschritte feiern. Also zum Beispiel, wenn das Kind es schafft, sich selber bei einem Wutausbruch wieder zu regulieren und wieder runterzukommen, dann könnt ihr auch sagen, wow, das ist aber toll, wie schnell du dich jetzt beruhigt hast. Und das Wichtigste ist natürlich, wenn wir von Familienbeziehungen reden, egal ob es jetzt das eigene Kind ist oder ein Pflegekind oder Adoptivkind, egal welches Kind, ist immer Vertrauen aufzubauen. Also jede positive und jede sichere Beziehungserfahrung zählt. Also wenn ihr einmal super reagiert habt bei so einem Wutausbruch, das zählt schon. Das ist schon ein Beitrag dazu, dass Vertrauen aufgebaut wird zwischen euch. Wenn es natürlich gar nicht geht, wenn es sehr schwierig ist und sehr viele Traumata erfahren wurden vom Pflegekind vorher oder euer Kind durch eine Trennungserfahrung Schwierigkeiten hat mit der Gefühlsregulation, dann könnt ihr immer noch eine Therapie machen oder eine professionelle Beratung heranziehen. Zum Beispiel gibt es auch für kleine Kinder schon Spieltherapien oder bei Pflegekindern diese Traumapädagogik. Das kann gezielt helfen, wenn ihr es gar nicht alleine schafft oder das Gefühl habt, dass das Kind mehr Unterstützung braucht. Ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Meine Tochter hatte in ihrer Anfangsphase bei mir immer wieder Wutausbrüche aus dem Nichts. Aber ihre Wut hat sich gar nicht mal gegen andere, also gegen mich zum Beispiel, gerichtet oder gegen andere Kinder im Kindergarten, sondern gegen sich selbst. Also sie hat dann immer sich selbst geschlagen. Das fand ich sehr befremdlich, wenn so ein kleines Kind plötzlich immer sich selbst haut. Und ich habe auch Situationen erlebt, in denen sie sich eben mitten auf den Gehsteig hingeworfen hat und minutenlang gebrüllt hat. Dann sind die Passanten stehen geblieben und haben sich erkundigt, ob es dem Kind gut geht. Und das war mal ganz witzig, da hat sie sich wirklich auf einer Fußgängerstraße, also auf einer bekannten Einkaufsstraße in Wien, der Mariahilferstraße, da ist ein sehr breiter Gehweg. Und sie hat sich hingeschmissen und ich glaube 20 Minuten lang nur gebrüllt und getrotzt und so weiter. Und meine Mutter und ich standen irgendwie daneben und wussten nicht, was wir machen sollten und haben dann uns entschlossen, sie einfach ein bisschen zu ignorieren, damit sie sich selber wieder einkriegt, weil es hat nichts geholfen, keine Beruhigungsversuche haben geholfen. Dann kam ein Herr an und war sehr besorgt und hat gesagt, was ist mit dem Kind? Und wir haben gesagt, naja, was soll es sein, Trotzphase. Und er hat dann gesagt, ach so, ist es ihr Kind. Dann haben wir gesagt, ja, es ist unser Kind, also mein Kind und das Enkelkind von meiner Mama. Und sie trotzt halt gerade, was sollen wir tun? Wir können sie ja nicht zwingen, in den Kinderwagen zu gehen oder zu fesseln. Also haben wir dann gewartet, bis sie sich wieder beruhigt hat. Zwischendurch immer wieder gefragt, hey, alles okay? Und dann irgendwann war sie zu blöd und es hat wieder funktioniert. Aber sie hat manchmal in Situationen so plötzlich und so heftige Wutanfälle oder auch Angstreaktionen gezeigt, dass ich ganz am Anfang damit ein bisschen überfordert war, weil ich nicht wusste, wie ich halt damit umgehen sollte. Also soll ich jetzt streng sein oder soll ich jetzt irgendwie auf sie einreden oder sie in Ruhe lassen. Ich wusste es nicht. Ich habe zum Beispiel einmal, als sie zu Hause recht getrotzt hat, habe ich gesagt, so, und du gehst jetzt in dein Zimmer und beruhigst dich 2 Minuten lang. Also es waren 2 Minuten, es waren gefühlt wirklich kurze Zeit. Ich wollte sie natürlich im Alter von 3 Jahren jetzt nicht eine halbe Stunde in ihr Zimmer sperren. Ich habe einfach nur quasi die Tür zugemacht, damit wir ein bisschen Abstand haben und sie sich vielleicht beruhigen kann. Und das hat genau das Gegenteil bewirkt, weil ich natürlich nicht wusste aus ihrer Vorgeschichte, dass sie in ihrer Frühkindheit immer in ein Zimmer eingesperrt wurde, ohne Kontakt zur Außenwelt. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich diese Erziehungsmethode natürlich nie angewandt. Und am besten ging es mit ihr, wenn ich sie auf plötzliche Veränderungen vorbereitet habe und ihre Gefühle wahrgenommen habe. Also wie ich schon erklärt habe, das Beispiel auf dem Spielplatz, dass ich gesagt habe, so, und jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, du kannst noch 2, 3 Sachen ausprobieren und dann gehen wir. Das hat super funktioniert. Oder wenn sie diese Wutanfälle oder Angstattacken hatte, dann hat eine feste Umarmung bei ihr geholfen. Bei ihr war sowieso dieser körperliche Kontakt sehr wichtig, weil dadurch konnte sie sich wieder erden und auch wieder selbst spüren. Das hat sehr gut funktioniert, sie einfach an die Hand zu nehmen, ganz fest die Hände zu drücken, also nicht schmerzhaft, sondern nur so, dass es quasi spürbar war, auch für sie zurückzudrücken. Und dieser Körperkontakt hat sie wieder runtergebracht, wie man so schön sagt. Eine weitere Methode war, wenn sie ganz wütend war, habe ich ihr gesagt, du kannst auch in den Polster schreien. Und davon war sie extrem begeistert. Also wenn sie gerade wütend war, dann habe ich ihr ein Polster gegeben und sie hat ihren Kopf in den Polster gedrückt und reingeschrien, bis sie wieder in Ordnung war. Und das hat ihr immer super gefallen und sie sehr zum Lachen gebracht. Und als ich dann in späterer Folge wütend war, hat sie mir, als sie noch klein war, auch öfter mal ein Polster gebracht, damit ich dann in den Polster schreien konnte. Also das hat super funktioniert. Kann ich nur empfehlen. Ich habe noch ein paar weitere Ideen, wie ihr eurem Kind im Gefühlschaos helfen könnt. Jetzt sind so ein paar pädagogisch wertvolle Tipps dabei. Da muss jeder einfach schauen, was einem davon selber entspricht und gefällt. Ich halte nichts davon, diese pädagogisch wertvollen Tipps alle religiös umzusetzen. Ich glaube, da muss einfach jede oder jeder das finden, was am besten zur Familie passt, was passt am besten zu meinem Kind, damit es auch authentisch bleibt. Man kann nicht einfach so aufgesetzt diese Dinge umsetzen, die in Erziehungsbüchern drinstehen. Aber vielleicht sind lustige Tipps für euch dabei. Das erste wäre ein Gefühlsbarometer. Das soll den Kindern dabei helfen, ihre Gefühle zu erkennen und einzuordnen. Also dafür malt man ein einfaches Barometer auf Papier oder Karton von 1 ruhig bis 5 sehr wütend. Also man könnte bei kleineren Kindern auch Emojis malen, also ein ruhiges Emoji oder Schlaf-Emoji bis rotes Gesicht wütendes Emoji. Und das Kind kann darauf anzeigen, wie stark das Gefühl gerade ist. Darüber kann das Kind vielleicht leichter kommunizieren, was es gerade fühlt, auch wenn es noch etwas kleiner ist. Dann könnt ihr darüber kurz sprechen, warum es sich gerade so fühlt und was es brauchen könnte oder was helfen könnte, damit es wieder besser wird, damit es wieder zum Smiley-Gefühl geht. Vielleicht könnt ihr das für euch selber auch mal ausprobieren, ob euch das zusagen würde. Das zweite Ziel finde ich eigentlich ziemlich gut. Das ist die Atempause bei Wut. Also so eine Art Einatmen, Ausatmen. Das finde ich auch für mich sehr verständlich, weil wenn ihr mal an euch selbst denkt, wenn ihr gerade wütend seid oder frustriert, egal, ein Gefühl, das euch aus dem Gleichgewicht bringt, dann ist es ja immer sehr gut, wenn man tief in den Bauch einatmet, dabei bis 4 zählt, kurz die Luft anhalten, bis 2 zählen und dann wieder langsam ausatmen und bis 6 zählen dabei. Das ist ein sehr gutes Mittel, finde ich persönlich. Und das ist ja auch bewiesen, dass es hilft. Es kommt ja auch aus dem Yoga, diese Atemtechniken, die einen beruhigen und wieder in seine Mitte bringen sollen. Dann kann man natürlich, das finde ich ein bisschen ähnlich wie die erste Tipp mit dem Gefühlsbarometer, dann kann man seine Gefühle malen oder zeichnen. Also da können Kinder die Gefühle ausdrücken, auch wenn sie sie noch nicht benennen können, mit Papier und Stiften, und das Kind soll seine aktuelle Emotion malen oder mit Farben ausdrücken. Und da könnt ihr dann darüber reden, welche Farbe passt zu deiner Wut. Also denkt mal drüber nach, vielleicht probiert es mal aus. Wenn euer Kind gerne malt und gerne über Geschichten oder Malen kommuniziert, dann ist es wahrscheinlich ein guter Tipp für euch. Das vierte sind Geschichten oder Rollenspiele. Da kann man dem Kind dabei helfen, Empathie zu entwickeln und Gefühle zu verstehen. Da könnt ihr eurem Kind eine Geschichte mit einem starken Gefühl erzählen und das Kind fragen, was würde es jetzt tun an der Stelle von dem Protagonisten oder wie könnte der Protagonist sich jetzt beruhigen. Ich bin kein so ein Riesenfan von pädagogisch wertvollen Büchern. Mir geht's immer um die gute Geschichte in einem Buch, egal ob sie jetzt besonders pädagogisch oder erziehungswertvoll ist oder nicht. Die meisten gut geschriebenen Bücher sind es sowieso und haben eine gute Moral oder eine gute Lehre, die man daraus ziehen kann aus der Geschichte. Darum schaue ich eigentlich immer nur, ob ich die Geschichte interessant finde oder nicht. Aber es gibt sehr viele Bücher zum Thema Emotionen, zum Thema Wut. Und ihr könnt das auch jederzeit, wenn ihr eine Abendsgeschichte beim Einschlafen vorlest, könnt ihr ja auch mit dem Kind über die Geschichte ein bisschen diskutieren und sagen, was ist da gerade passiert? Warum fühlt er sich so oder warum fühlt die sich so? Eine Empfehlung, die ich habe von einem Buch, das uns sehr gut gefallen hat, ist das Buch Heule, Eule von Paul Friester. Das kann ich euch gerne in den Shownotes verlinken. Das fand ich sehr lustig und sehr nett gemacht. Da geht es um eine kleine Eule, die immer heult. Und vielleicht hat es mir so gut gefallen, weil ich persönlich ein Eulenfan bin. Aber ich kann es euch nicht erzählen, also warum. Ich fand das Buch sehr ansprechend und auch sehr nett. Also vielleicht kann euch das auch weiterhelfen. Die fünfte Übung ist eine Dankbarkeits- oder Positivübung, nenne ich mal so. Das kann positive Emotionen stärken und das Selbstwertgefühl fördern. Da kann man jeden Tag ein bis zwei Dinge nennen, die gut gelaufen sind oder Freude bereitet haben. Bei Kindern, die etwas kleiner sind, kann man auch Bilder oder kleine Sticker verwenden. Ich finde es eigentlich gar nicht immer so schlecht, obwohl ich nicht so ein Fan von Dankbarkeitsbüchern bin, weil man kann vielleicht am Ende des Tages, wenn das Kind aus der Schule oder im Kindergarten kommt und sich schrecklich geärgert hat über irgendwas oder es war nicht so ein guter Tag für das Kind, dann kann man vielleicht doch aus dem Kind herauskitzeln, dass irgendwas an dem Tag vielleicht doch ganz schön war oder lustig. Dann kann man ja fragen, hast du heute auch mal gelacht oder ist heute was Lustiges passiert oder was hast du heute geschafft? Hast du irgendwas beim Turnen gemacht oder hast du irgendwas Schönes gebastelt? Und ich glaube, so kann man am Schluss des Tages, wenn das Kind eben nicht so gut drauf ist, vielleicht doch ein bisschen den Tag wieder positiv abschließen. Also mein Fazit aus dieser Folge ist, dass man auch geduldig sein muss. Das ist sowieso das Gefühl, das bei uns Eltern am meisten gefordert ist, habe ich selbst den Eindruck. Geduld ist ganz wichtig bei der Kindererziehung und sich nicht zu viel zu erwarten, auch von den Kindern. Kleine Schritte sind in Ordnung und bringen einen manchmal weiter, als wie wenn man sofort riesige Veränderungen erwartet. Gefühle sind bei Kindern nun mal intensiv, denn oft fühlen sie die Dinge ja zum ersten Mal. Also kleine Kinder, wenn sie das erste Mal wütend sind oder das erste Mal traurig sind über etwas. Natürlich wird das Gefühl viel, viel stärker ausfallen als bei uns, die wir schon diese ganzen Gefühle kennen. Wir hatten alle schon öfter mal Enttäuschungen, können vielleicht leichter damit umgehen und diese Enttäuschungen zum Beispiel auch einordnen. Ah, das ist jetzt etwas enttäuschend, aber nicht so schlimm. Oder das ist jetzt eine Riesenenttäuschung. Kinder müssen das erste Mal für sich selbst ausprobieren. Und gerade auch bei Pflegekindern sind diese Gefühle eben aus den beschriebenen Gründen besonders komplex. Aber wenn ihr es schafft, viel Verständnis aufzubringen, viel Geduld und gezielte Unterstützung euren Kindern zu geben, dann können eure Kinder lernen, ihre Emotionen zu erkennen, zu benennen und selbst zu regulieren. Und jede kleine Erfahrung von Sicherheit, Vertrauen und Selbstwirksamkeit ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also seid auch nicht so streng mit euch, wenn ihr es nicht immer schafft, geduldig zu sein. Ihr könnt eure eigenen Tricks entwickeln. Vielleicht helfen euch meine Tipps weiter. Es ist ganz normal, wenn es holprig läuft. Bei niemandem läuft es komplett glatt. Bestimmt auch nicht bei der Supernanny. Jede positive Erfahrung zählt. Und kleine Erfolge summieren sich dann zu großem Wachstum. Und jetzt möchte ich von euch allen bitte ein lautes Om hören. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle ganz entspannt und in eurer Mitte angekommen. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Da wird es wahrscheinlich um ein Thema gehen, das sich mehr um Pflegekinder dreht, aber ist noch nicht ganz sicher. Ich muss mal schauen, was mir noch alles so einfällt. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe und viel Erfolg. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören, wie es bei euch so läuft mit diesen Tipps und Tricks. Schreibt mir dazu gerne auf Instagram, folgt mir unbedingt, damit ihr meine nächste Folge nicht mehr verpassen könnt. Bis bald, euer Vampirndl.